Father and Son. Zwei Generationen. Ein philosophischer Podcast über die Welt an sich und im Besonderen.
Die Politik ist doch ein merkwürdiges Gebiet. Theater, worin wie ein Narr sitzt, wer nicht hinter die Kulissen sieht. Und was dort hinten spielt, ist die List. Man muss nur zum Beispiel bedenken, was da alles gelogen wird. Friedrich Theodor Wischer.
Hi, Josch.
Gute Joachim.
Guten Tag. Bei der Hitze äußerst herausfordernd.
Ja, ich freue mich, hier zu sein, freue mich, dich zu sehen. Bin aber auch mal gespannt, ob wir auch unter diesen Widrigkeiten in der Lage sein werden, irgendwie was Sinnvolles zustande zu bringen. Ich lasse mich mal drauf ein, aber möglicherweise zergehen wir auch im Rahmen dieser Aufnahme.
Ja, wir werden sehen. Ich war jetzt in 6 Tagen 5 Gigs gespielt, genau in dieser Hitzeperiode. Morgen geht's gleich weiter. Ich bin doch ziemlich geschafft, muss ich feststellen. Aber Herrgott, hilft ja nichts.
Also ich habe keine Gigs gespielt und Zeit am See verbracht und ein bisschen für die Uni gearbeitet. Und ich bin trotzdem völlig geschafft. Also ich schlafe eigentlich quasi nicht mehr. Und also ich habe auch nach 5 Uhr morgens und vor 22 Uhr eigentlich keinen Hunger. Ich bin wirklich also irgendwie im Standby-Modus operativ.
Ja, aber ich habe ja jetzt auf Social Media gelernt, auch früher war es heiß. Aber darüber wollen wir uns heute nicht austauschen.
Hast du irgendwie Klimaleugner stuff reingespielt bekommen? Oder?
Ach, was heißt?
Klimawandelleugner, muss man ja sagen. Das Klimaleugnen wäre ja nochmal ein anderer Move.
Ach, was weiß ich. Ist mir egal, was die Leute im Kopf haben. Zumindest manchmal.
Ist ja aber auch wirklich vollkommener Schwachsinn, weil ja überall Hitzerekorde gebrochen werden. Also früher war es auch heiß. Also das Argument konnte man ja noch anbringen, als das halt nur so periodische Schwankungen waren, wo man dann halt schon auch Temperaturen hatte, die sonst auch waren, nur halt einfach irgendwie häufiger oder was weiß ich. Aber jetzt haben wir ja wirklich absolute Hitzerekorde für den Juni und ich meine gerade auch so in Südwesteuropa, was die sich da momentan reinziehen.
Naja gut, ich denke halt, da ist der Unterschied zwischen Wetter und Klima halt einfach nicht verstanden.
Ja.
Aber da nutzt auch keine Mission. Manchmal glaube ich halt, es ist so, ich frage mich ja tatsächlich manchmal, wodurch die Leute, die aus meiner Sicht unvernünftig handeln, zur Vernunft zu bringen sind. Und manchmal glaube ich einfach gar nicht.
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Insofern das auch ganz gut anschließt, finde ich, an dem, was wir letzte Woche besprochen hatten, weil tatsächlich hatte ich spannenderweise ausgelöst durch unseren Podcast so ein bisschen ein Gespräch, einen Diskurs dann bei dem 95. Geburtstag von einem Familienmitglied, wo wir auch so über dann eben Erinnerungskultur und Faschismus gesprochen haben. Das war natürlich auch höchst spannend, weil da dann natürlich nochmal Perspektiven von Menschen im Spiel waren, die noch in der Nazi-Zeit geboren sind oder halt eben zum Beispiel auch meine Oma, die direkt nach dem Krieg dann geboren ist. Und da haben wir dann auch so etwas darüber gesprochen, weil das Geburtstagskind, Kind ist natürlich hier weit gefasst, das 95-jährige Geburtstagskind, hat mich dann nämlich auch gefragt, ob ich denn mit so neuen Nazis und Faschisten rede oder zum Beispiel auch, also sowohl hatte das formuliert in Bezug auf so richtig so Neonazis, aber halt eben auch auf die AfD als so neue faschistoide Bewegung, weil er halt daran Interesse hat, so auch mit seiner Perspektive, wie er irgendwie damit umgegangen ist, mit den OG-Nazis quasi und wie ich jetzt damit umgehe, mit diesen Menschen. Dann haben wir auch darüber gesprochen, dass ich meinte, dass ich einen riesen Respekt davor habe, vor diesen Menschen, die wirklich dezidiert, also wie zum Beispiel dieser Influencer, der Markant, die dezidiert auf diese Demos gehen zu den jungen Menschen und mit denen da den Diskurs suchen, weil das mir einfach wahnsinnig schwerfällt und ich auch das Gefühl habe, dass da total wenig zu bewegen ist. Und gerade auch bei sowas wie Klimawandelleugnung, wenn du halt wirklich einen riesigen wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Konsens hast und du hast aber halt so eine Gruppe, die, würde ich schon sagen, eigentlich verschwörungsideologisch dem so radikal entgegensteht, das ist schon sehr schwer, dagegen anzukommen. Und ich finde halt so, in den vernünftigen Diskurs muss man ja erstmal einsteigen. Also solange man sich noch nicht darauf geeinigt hat, dass irgendwie so eine bestimmte Beobachtbarkeit oder zumindest eine bestimmte Argumentationsstruktur, die eben vernünftig ist, zählt in einem Diskurs, solange das nicht das Prinzip ist, sondern irgendwelche Autoritäten wie im religiösen Glauben oder irgendwelche abstrusen Setzungen, an denen einfach bedingungslos festgehalten wird, egal was die Realität sagt, solange kriegt man die Leute auch nicht in einen vernünftigen Diskurs oder mit vernünftigen Argumenten. Das ist ja wirklich ein riesen Thema, ein riesen Diskursfeld, wie man dann dagegen vorgehen kann.
Naja, man hat es ja auch bei Corona gesehen, gell? Das sind einfach so Aspekte, wenn Phänomene nicht ganz deutlich greifbar sind, wenn die Gefahr abstrakt ist, dann sticht Ideologie das Argument. Gell?
Ja, definitiv.
Und da kannst du auch erzählen, was du willst, gell?
Und es ist ja wirklich auch in Bezug auf die neue Rechte total spannend, insofern, also da haben wir nämlich dann auch drüber gesprochen, über die Holocaust-Relativierung, die ja ganz stark natürlich stattgefunden hat nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, wo eben ganz viele Menschen gesagt haben oder wo jetzt auch die Betroffenen der Familie davon berichtet haben, dass eben Eltern, Angehörige gesagt haben, erstmal so, das stimmt doch überhaupt nicht, was die Amis euch da erzählen, euch Kindern und so Sachen. Was dann ja ein Riesenkampffeld für eben die Generation war, die nach dem Krieg geboren ist, mit den eigenen Angehörigen und so, dieses Thema zu diskutieren. Wo wir dann darüber gesprochen haben, dass man ja meinen könnte, dass heute so eine radikale Leugnung von Tatsachen eigentlich noch schwerer ist, wo jeder und jede irgendwie ein Handy hat und man alles filmen kann und irgendwie von allem sofort, was weiß ich, wie viele Bilder und Videos entstehen, aber es ist ja völliger Quatsch. Also gerade diese Fake News-Bewegung da von Trump, und da sieht man ja auch wieder, dass da halt einfach der Trump die Autorität ist in dieser Bewegung und es einfach zählt, was der sagt. Und wenn es Videos gibt, Bilder von dem, was das Gegenteil behauptet, dann ist es einem großen Anteil der AnhängerInnen vollkommen egal.
Ja, es ist ja nicht nur Trump, das ist ja, also mich erschüttert das, ja. Mir geht auch, vielleicht liegt es auch jetzt am Wetter, ja, aber mir geht da halt auch manchmal die Kraft aus, gell. Ich kann das einfach, ich finde das einfach nur noch krass. Ich meine, ich kann ja bei den Leuten wirklich nachvollziehen, wo dieser ganze Unmut herkommt, das sage ich ja immer wieder. Dass Ungleichheit, Ungerechtigkeit und was weiß ich was. Aber dass bestimmte Botschaften verfangen, die dann mir das Gefühl geben, den Leuten geht's einfach in ihrer Argumentation ums Portemonnaie. Und wenn ihnen irgendwer was erzählt, dass irgendwer dran schuld ist, dass sie weniger im Portemonnaie haben und dass alles teurer wird, wenn man die und die Politik macht, dann kann das dreimal vernünftig sein. Portemonnaie sticht. So.
Ja, dem ist so. Aber das finde ich halt dann auch total weird, weil es ja dezidiert klar formulierbar ist, dass es Menschen gibt, die daran schuld sind, dass man so wenig im Portemonnaie hat, dass man weniger im Portemonnaie hat, dass es eine riesen Ungleichheit gibt, dass es Menschen gibt, die irgendwie davor stehen, Billionär zu werden. Und also da kann man ja ganz eindeutig sehen, wo irgendwie die Ungleichheit herkommt und kann da ja auch erstmal relativ populistisch sogar auch ein Feindbild adressieren. Aber es wird ja nicht nach oben getreten, sondern es wird ja völlig irrational dann nach unten getreten und da die Ideologie wieder der herrschenden Klasse so eingekauft. Das ist ja so wahnhaft, finde ich. Also ich finde es auch tragisch, dass wir eine Gesellschaft sind, die irgendwie die Ökonomie zum einzig wirklichen Wert gestellt hat. Oder das kommt mir zumindest so vor. Aber selbst wenn man das tut, könnte man ja durchaus weitaus rationaler und vernünftiger damit umgehen und sinnvollere Schlüsse daraus ziehen. Aber ja, da ist halt wieder dieser Herrschaftszusammenhang so mächtig, worüber wir ja auch schon öfter gesprochen haben.
Ja, ich meine, es gibt ja immer wieder so Aspekte, bei denen ich dann das Gefühl habe, die Vernunft setzt sich durch. Ja? Das war zum Beispiel, als Angela Merkel Flüchtlinge reingelassen hat, diese unhaltbaren Zustände dadurch entspannt hat, dass sie die Grenzen aufgemacht hat. Gell? Da kann man dann tatsächlich auch drüber reden, wie man dann hätte politisch vorgehen müssen, dass die Leute nicht überfordert sind. Wurden ja auch diverse Maßnahmen, dieser Deal mit Erdogan und so, da kann man ja alles, man kann ja über den ganzen Kram diskutieren. Aber erstmal fand ich die Geste als solches eine Geste, eine humanistische Geste und eine Geste der Vernunft. Genauso in der Zeit, als Fridays for Future und auch die Grünen so den Zeitgeist bestimmt haben und den Leuten klar war, da passiert was, das ist nicht gut für uns. Gell? Auch da hatte ich den Eindruck, na, da setzt sich was Vernünftiges durch. Aber in beiden Fällen, also gibt mehr Beispiele dafür, aber die sind für mich da jetzt exemplarisch, hat dann tatsächlich die Presse bestimmte gesellschaftliche Gruppen oder eine bestimmte Presse halt so massiv Botschaften gesendet und mittlerweile halt auch das durch Social Media, die dann bei allen möglichen Leuten verfangen, auch bei Leuten, die ich eigentlich dachte, für vernünftig einschätzen zu können. Wo ich dann denke, es hängt offensichtlich sehr davon ab, halt, welche Medien und welche Informationsquellen man sich bedient. Und dass halt einfach sowas Ideologisches dann sich sehr schnell verfestigt und dann auch nicht mehr hinterfragt wird. Sobald irgendwie ein Schuldiger gefunden ist, geht es nur noch drauf. Ich meine, bei den Grünen, es ist auch oft halt so vorhersehbar. Gell? Also bei den Grünen war es halt einfach so, dass dieser Nachhaltigkeitsaspekt ein Aspekt war. Aber sie hatten sich halt eigentlich auch schon Richtung Volkspartei entwickelt, dadurch, dass sie halt eigentlich in ihrer politischen Haltung, was die Innenpolitik, was die Wirtschaftspolitik betrifft, halt durchaus den Konservativen den Rang abgelaufen haben. Gell? Im Prinzip war das ja so eine konservativ-liberale Politik mit Faktor Nachhaltigkeit.
Ja.
Und dieser Aspekt der Nachhaltigkeit war halt vielleicht am griffigsten, um ihn zu delegitimieren. Aber die Idee dahinter war ja, dass die Konservativen halt um ihre Pfründe gefürchtet haben. Gell? Dass es da jetzt eine Partei gibt, wo eben diese ganze konservative Klientel hinstrebt. Und deswegen wurden die halt kurz und klein gehauen von allen Richtungen, damit klar ist, dass die konservative Heimat, CDU, CSU, halt unbeschadet aus dieser Nummer vorgeht. Gell? Und ich finde, wenn man sich so ein bisschen mit diesen Mustern beschäftigt, dann ist das relativ klar. Ja? Aber mich wundert dann halt immer, wie leicht man dann doch halt, was weiß ich, Bild-Zeitung, News und dem ganzen Kram, der dafür steht, vielleicht gibt es auch Bild-Zeitung Light, Welt, ja, Newslight, keine Ahnung, ja, die dann vermeintlich seriös daherkommen und dann wird halt irrational eine Delegitimation gefolgt. Und das Muster dahinter ist eigentlich total leicht zu durchschauen. Ich wundere mich dann immer, wie leicht das eigentlich geht. Gell?
Ja, also daran merkt man, finde ich, auch, wie massiv unemanzipiert wir als Gesellschaft sind. Ich glaube, das ist auch ein Thema, was ich schon mal angesprochen hatte. Es gibt ja auch wirklich Philosophen und Philosophinnen, wo man völlig schockiert ist, was die für Prognosen über die Gesellschaft liefern können. Also wenn man dann irgendwie was aus Mitte des 20. Jahrhunderts liest und da wird eigentlich so die Tech-Mediengesellschaft von heute total krass prognostiziert oder auch der neu aufkommende Faschismus wird schon prognostiziert und so, wo man dann immer erstmal denkt, wow, sind das irgendwie geniale Typen und Frauen, die das irgendwie schon alles wussten. Und es sind natürlich auch kluge Köpfe, aber es hat auch einfach was mit der Ausrechenbarkeit dieser Verhältnisse zu tun. Also, und ich finde, das spricht dafür auch, wie fremdbestimmt und wie unemanzipiert diese Gesellschaft ist, dass man ihr Treiben doch irgendwie mit Köpfchen verfolgen kann und eigentlich auch zu einem gewissen Grad ausrechnen kann. Also gerade der Kapitalismus besticht natürlich auch durch krasse Veränderungen und immer wieder Dynamiken, die neu sind und die in das System eingearbeitet werden, aber so bestimmte Grundfaktoren sind ja doch relativ wirkmächtig und ausrechenbar irgendwie auch bestimmte Reaktionen des Systems und der Verhältnisse. Wo ich ja eben auch wieder sage, genau ob dessen und weil eben auch PhilosophInnen so stark gerade in Bezug auf den Faschismus gewarnt haben und zentrale Strukturen aufmerksam gemacht haben, die sowas ermöglichen, weswegen ich ja eben so unzufrieden bin mit auch der Art und Weise, wie mit der Aufarbeitung des Faschismus gesamtgesellschaftlich umgegangen wurde, vor allem in der Praxis.
Ja, und selbst in Anbetracht einer so großen Katastrophe, gell, setzen sich dann wieder so Ideen und Weltbilder und Ideologien durch, die das ist für mich schon hart zu nehmen bisweilen, gell. Ich weiß ja, dass das alles auch in mir liegt. Ich bin ja kein Sonderling im Sinne von einer anderen Art. Ich gehöre ja zur selben Art. Ich bin vielleicht ein Sonderling dadurch, dass ich mich bisweilen anders positioniere. Ja? Aber das liegt schon, das, was unsere Art ausmacht, liegt schon auch in mir. Und manchmal fällt es mir dann tatsächlich schwer, mich damit zu identifizieren.
Mir auch, und ich finde aber auch da würde ich wieder sagen, ich finde es vor allem auch wieder das Gesellschaftliche. Ich finde vor allem halt unsere Gesellschaft und die Art und Weise, wie wir unsere Gesellschaft bilden, anhand welcher Institutionen und mit welchem Imaginären und so, das ist ja alles, das liegt ja alles in uns. Also ich habe gar nicht so ein Problem damit, irgendwie ein Mensch zu sein oder dieser Art zugehörig zu sein, aber ich tue mir sehr schwer damit, dieser Gesellschaft zugehörig zu sein und halt so Werte wie Männlichkeit, Weißsein, Deutschsein, dass das alles ja natürlich Dinge sind, die mich ausmachen, so sehr ich das vielleicht auch kritisiere. Also ich finde, das ist für mich eher das Problem als jetzt das Menschsein an sich, weil das ja wirklich sehr vielfältig auch ist, aber schlimm ist ja, dass wir unser Menschsein auch in diese kleine Form gepresst haben und es irgendwie nicht mehr da rauslassen wollen.
Naja, ich meine, das Leben findet ja nicht nur in den Medien statt. Also, ob es jetzt die sozialen Medien sind, die sogenannten Leitmedien oder was auch immer. Aber wenn man sich mit den Medien beschäftigt, dann geht es mir halt so, da scheinen für mich im Wesentlichen zwei Gruppen zu wirken. Das eine sind, ich mache es jetzt mal sehr plakativ, ja, aber es ist ja heiß. das eine sind die Arschlöcher, die möglichst viel und möglichst skrupellos halt vom Kuchen abhaben wollen und auch jede Form von Botschaft nutzen, die ihnen das ermöglichen, am Nasenring durch die Manege zu führen, indem sie ihnen es noch weismachen, wenn sie unterstützen, dann geht es ihnen gut. Das heißt, es ist eigentlich eine perfide Methode der Übervorteilung und der Schaffung von Ideologien, die quasi diese Übervorteilung verschleiern helfen. Und auf der anderen Seite gibt es eben gesellschaftliche Gruppen, die sich tatsächlich mit bestimmten Dynamiken, mit bestimmten Problemen, mit bestimmten Aspekten beschäftigen, die unsere Welt tatsächlich ausmachen und wie man mit denen möglichst verantwortungsvoll umgehen kann, um förderlich oder zu unserem Schaden eben Politik zu machen. So, das sind im Prinzip die beiden Gruppen, die ich in den Medien wahrnehme. Und das ist für mich bisweilen gar nicht mal links oder rechts. Diese Unterteilung ist für mich gar nicht mehr so relevant. So, tendenziell schon. Weil der Faktor Ungleichheit, ja, der wird nun mal, wenn man sich gegen diesen Faktor richtet, das wird als links bezeichnet. Insofern würde ich auch sagen, halt, ich stehe links. Aber an sich, dieser Vernunftaspekt tatsächlich Muster zu erkennen, zu schauen und in einem förderlichen Sinne zu bearbeiten, das findest du eigentlich bei Menschen jedweder Ideologie. Ja. Aber so bestimmen tun diesen Diskurs entweder die einen, die quasi zu ihrem Vorteil den Eigennutz verschleiern, oder die anderen, die da mit voller Wucht dagegen halten. Und das führt halt dann tatsächlich auch zu so einer Polarisierung, die dann halt tatsächlich so nach Kulturkampf aussieht oder was auch immer. Das Menschsein ist ja zum Glück viel mehr, aber es ist was halt eben durch diese Omnipräsenz der Beschäftigung mit Input von allen Seiten, vor allen Dingen so diesem Social Media Input, total krass gefördert ist. Gell? So.
Ja, also finde ich einen sehr spannenden Beitrag tatsächlich, auch in Anbetracht der Unterscheidung irgendwie links, rechts oder von welcher Seite das kommt. Erstmal würde ich sagen, ich stimme der Analyse in Bezug auf Medien vollkommen zu, finde es aber wichtig zu sagen, dass das halt so wie du es jetzt provokant formuliert hast, halt so irgendwie zwei große Gruppen sind oder zwei Formen von Menschen, die irgendwie so sehr wirksam sind oder sehr viel Aufmerksamkeit generieren. Also irgendwie scheint man viel Aufmerksamkeit zu generieren oder gibt es eben bestimmte Medienanstalten, Zeitschriften, Fernsehsender oder was auch immer, wo es dann eben diese zwei Formen gibt, da mit Krise und mit Journalismus umzugehen, entweder eben in diesem verdeckenden und verschleiernden Sinne zum Machterhalt oder in so einem Versuch der Aufklärung. Aber ich finde es auch wichtig zu sagen, dass halt die Medienlandschaft ja auch wahnsinnig vielfältig ist, gerade heutzutage, auch über Social Media und was auch immer, irgendwie gibt ja auch maßlos viele Zeitschriften und so. Also ich glaube, es gibt auch ganz viele Nuancen. Ich glaube, so diese zwei großen Blöcke, die sich da so gegenüberstehen, ist auch ein Bild, was eben so im Großen entsteht, aber im Kleinen gibt es da auch viele Unterteilungen.
Ist das so?
Habe ich schon das Gefühl.
Also ich würde mich ja als relativ gemäßigt ansehen. Ja, ich bin nicht radikal, vielleicht in meinen Gedanken radikal, aber in meinem Handeln zettel ich jetzt nicht die Revolution an. Gell? Und dementsprechend würde ich auch sagen, bediene ich so auch diese Algorithmen. Aber bei mir ist halt schon sehr viel und diese Arschlöcher, was die wieder alles anstellen und so.
Ja, also es ist halt auf jeden Fall ein wahnsinnig polarisierender Umgang mit Medien und die Medien, gerade auch Social Media, sind auch auf diese Polarisierung ausgerichtet. Ich finde halt, dass, also mir kam das vor allem in dem Sinn, weil ich finde, dass ja durchaus auch die Medien, die jetzt vielleicht für dich eher in das Bild fallen würden, des vernünftigen Umgangsansatzes, dass auch die natürlich in bestimmte Verschleierungsverhältnisse eingebunden sind, würde ich jetzt sagen. Vielleicht bin ich da auch noch etwas radikaler. Und dass es halt so ein bisschen nuanciert ist, dass auch da irgendwie zum Beispiel Profit eine Rolle spielt, oft in der und sich deswegen an bestimmten Mechanismen beteiligt wird, die eigentlich wahnsinnig problematisch sind, dass es auch dass es halt nochmal viele verschiedene nuancierte Meinungen auch gibt, die Art und Weise, wie die vorgetragen werden und wie das Medienspiel dann davon ausgehend losgeht, die würde ich auf jeden Fall auch problematisieren und führt immer wieder in so radikale Polarisierung. Aber ich finde trotzdem, dass es halt zum Beispiel dann auch innerhalb der Medien, die irgendwie vermeintlich eher ein bisschen vernünftiger an die Sache rangehen und nicht so unmittelbar so ein Herrschaftsinteresse sich da rausliest, es da auch verschiedene Positionen gibt, wo ich manche finde, dass sie eigentlich eher zu Verschleierungszusammenhängen beitragen und andere finde ich irgendwie klasse.
Ja, also ich bediene mich halt so Kanäle, die ich dahingehend sehr gut finde, ist für mich zum Beispiel Jung und Naiv. Das ja. finde ich sehr gut. Skobel gibt es ja jetzt nicht mehr, aber das nennt sich jetzt Nanotalk. Das wird von unterschiedlichen Leuten, meist Frauen, so wie ich es wahrnehme, moderiert. Von der Alena Büchs zum Beispiel und so. Das gefällt mir auch sehr gut. Auf Phoenix gibt es oft Diskussionsrunden, die ich ziemlich spannend finde. Und es gibt auch Reels von dem Star Talk, das macht der Neil deGrasse Tyson. Das ist wissenschaftlich, überhaupt Wissenschaftsfernsehen, wie jetzt Nano oder bestimmte Dokus, auch den Lechs Kosmos oder sowas. Ja, das sind Sachen, die ich mir gebe, oder die Taz, die ich halt jetzt nicht in erster Linie diesem Impuls folgend auf das zu reagieren, was die andere Seite jetzt schon wieder alles Katastrophales beschlossen hat, sondern die sich tatsächlich mit bestimmten Aspekten des Lebens beschäftigen und die betrachten und das nicht so reaktiv ist und nicht in erster Linie auf Polarisierung aus. Social Media und diese Algorithmen, die funktionieren halt einfach so, gell? Damit verdient man ja offensichtlich auch sein Geld, weil sich dadurch die Klickzahlen erhöhen. Ja.
Ja, also dahingehend würde ich auf jeden Fall mitgehen. Ich finde schon auch, dass man das eigentlich diese Unterteilung ganz gut machen kann, die du gemacht hast, zwischen einem Umgang mit Medien und Aufklärung irgendwie allgemein, das geht ja auch über Medien hinaus, der eben an so einer Reflexion der Strukturen oder einfach auch so einer wissenschaftlichen Betrachtung interessiert ist, in einem Umgang, der eben einfach ganz radikal auf die Vergrößerung der eigenen Herrschaft oder der Sicherung der eigenen Herrschaft aus ist.
Ja, oder so nennen wir es Privilegien, gell? Ja. So die Gruppe, die in erster Linie das auf das Sichern der Privilegien aus ist, und die andere Gruppe, die sagt halt, es müssen bestimmte Privilegien überwunden werden, damit es hier vernünftig zugeht. Gell?
Weil auch das ja eher wieder, so wie wir das jetzt formulieren, klingt das ja auch schon wieder fast so ein bisschen als wäre das so ein bewusst eingerichteter Prozess. Allerdings ist auch das ja irgendwie komplexer, weil ja auch die Gruppen, die so maximal auf die Sicherung der eigenen Herrschaft aus sind, das ja auch eher vermittelt über eine bestimmte Ideologie und über einen bestimmten Verblendungszusammenhang tun, an dem sie auch selber teilhaben. Also es mag vielleicht auch irgendwie Leute geben, die da beteiligt sind, die einfach total skrupellos sind, aber in diesem rechten Medienbubble, ich habe da kein Problem mit, das auch als rechts oder links zu bezeichnen an vielen Stellen. Und ich finde, gerade in dieser rechten Medienbubble, die völlig fern von jedweder Reflexion auf Verhältnisse, Strukturen oder Angleichung der eigenen Haltung an die Realität ist, da sind ja auch viele Menschen beteiligt, die von diesem Herrschaftszusammenhang überhaupt nicht profitieren, die eigentlich eher unterdrückt werden und das aber halt völlig verzerrt wahrnehmen. Also ich finde, das ist schon auch einfach eine Frage gesellschaftlicher Ideologie und der Wirkmacht davon. Und so finde ich eben auch, dass es bestimmte Themen gibt, die so im vermeintlich wissenschaftlichen Mainstream diskutiert werden, die ich eigentlich total off finde, wo ich eine viel radikale, kritischere Perspektive mir wünschen würde. Also das waren eher die Nuancen, wo ich so ein bisschen reingehen wollte. Aber dass allgemein irgendwie diese verschiedenen Herangehensweisen gibt, da würde ich schon mitgehen. Spannend finde ich aber, oder wolltest du jetzt darauf reagieren?
Ja, kann ich, ohne dass der Punkt verloren geht.
Klar, ich wollte nur dann nochmal auf den Aspekt mit aus so rechter Vernunft eingehen, weil ich das ganz spannend fand, aber wir können gerne erst nochmal kurz das abschließen.
Was ich dazu sagen möchte ist, ja, natürlich handeln diese Leute auch aus einer Überzeugung heraus, aber du kannst mir nicht erzählen, dass Leute, die in diese politischen Prozesse eingebunden sind, bestimmte Zusammenhänge nicht in der Lage sind zu erkennen. Also ich würde schon sagen, ich meine, das macht jede politische Gruppe, aber ich nehme diese Polemik der Rechten und der Konservativen halt als deutlich hanebüchener war. Ja. Da ist schon die Idee, und das unterstelle ich vielen dieser Leute, das muss ich ganz klar so sehen, die Zusammenhänge zu sehen und dann aber nicht zu sagen, hier, wir sehen diese Zusammenhänge auch, aber wir wollen eher einen langsameren Übergang. Außerdem wollen wir aus wirtschaftsideologischen Gründen, dass hier erstmal das Sichern von bestimmten Produktionsprozessen, von von Dividenden von was weiß ich was wichtig ist, damit der Laden am Laufen bleibt. Wir wollen das nicht einfach sofort überwinden, sondern die meist ist es ja so, dass geguckt wird, so nehme ich es wahr, welche Erzählung verfängt am besten? Wie lassen sich die Leute am besten instrumentalisieren, emotionalisieren? Du kannst mir nicht erzählen, dass diese ganze konservative Klientel, die wahrscheinlich selbst, weil die Wärmepumpe nun mal das effizienteste Medium ist, mit dem man auch im Dauerbetrieb halt am günstigsten Wärme erzeugen kann, nicht bei den ganzen Leuten selbst zu Hause eingebaut wird.
Ja.
Und dann wird aber im öffentlichen Raum darüber geredet, als wäre es grünes Teufelszeug. Ja. Und das finde ich halt tatsächlich auch fatal und auch nicht in Ordnung. Dass man jetzt eine liberale Grundüberzeugung hat, für die man vielleicht auch streitet und dafür geht, unbenommen. Es wird nicht nur Linke geben oder Vernunft ist nicht nur links. Das ist Vielgestalt. Aber diese Idee, wir sichern unsere Privilegien, indem wir uns eine Erzählung überlegen, die Leute dann auf unsere Seite bringt. Das finde ich perfide und ein Mittel der Politik, das ich verachte.
Da stimme ich maximal zu und ich finde, dass das auf jeden Fall auch so ist. Also ich finde gerade auch an der Regierung Merz ist diese Form von Politik, auch wie dieser radikal neoliberale Schub, der da gerade gefahren wird, einfach total ablesbar. Also, dass das passiert ist, ist absolut einsehbar. Und dennoch ist es ja aber nicht so, dass die das am Schachbrett planen, sondern das sind ja schon auch so Strukturen, an denen die teilhaben, wo einfach ganz natürlich gesetzt ist, dass die Privilegien der herrschenden Klasse zu sichern sind. Und dann wird halt irgendwie argumentiert, wie es da halt gerade reinpasst, um das zu machen. Und da stimme ich zu. Das ist auf jeden Fall, da steckt auf jeden Fall also da ist schon auch ein Bewusstsein für die Strukturen da und da wird dann halt irgendwie opportunistisch mitgearbeitet, wie man da weiterhin die Leute so dazu bringen kann, halt diese Politik zu unterstützen, die eigentlich den Herrschenden so maximal hilft. Habe ich das eigentlich richtig verstanden? Kurze Rückfrage mitten im Podcast mal, dass ich jetzt, um Rente zu bekommen, auf den Aktienmarkt gezwungen werde, also dass ich quasi keine andere Wahl habe, als dass der Staat meine potenzielle Rente in irgendwelche Firmen investiert, die ich maximal beschissen finde?
Ja, halt zu einem geringen Teil. Aber ja, ich meine, so war das mit der Riester-Rente ja auch. Das wurde ja als dritte Säule etabliert und da hat es jetzt auch keine große Wahlmöglichkeit. Gell? Im Nachhinein hat sich halt auch gezeigt, dass das wenig rentabel ist für uns werdende Rentner. Ja.
Aber, also,
du musst quasi, was weiß ich, 110 werden, bis sich das wirklich auszahlt. Also ich bin da tatsächlich auch nicht mit einverstanden. Wobei, wenn wir jetzt über diesen Aspekt reden, das ist vielleicht ein Podcast für sich, Rente, ja, finde ich es erstmal vom Gesamtpaket etwas, was tatsächlich jede gesellschaftliche Gruppe betrifft. Und wo sie jetzt tatsächlich was auf den Weg bringen, auch in relativer Einigkeit, wo ich sage, okay, dafür haben sie auch ihre Stimmen gekriegt. Ich würde das anders machen. Aber wenn jetzt die Leute eben schwarz-rot gewählt haben, dann kann so unter der Prämisse Schwarz-Rot eine vernünftige Rentenreform aussehen und die jetzt quasi durchzubekommen, wäre ein Aspekt, dass ich ins Haben dieser Regierung stellen würde.
Ja, da bin ich mal wieder viel zu radikal für.
Ja, ich weiß.
Ich will mich auf den Diskurs überhaupt nicht einlassen. Also das Problem kommt ja auch alle 10 Jahre wieder. Also das ist ja dann jetzt irgendwie eine kurze Lösung, aber das ist einfach nicht haltbar, dieses Modell. Und wenn man da ansatzweise mal länger denken würde, würde man sehen, dass das einfach nicht funktioniert. Vor allem nicht, wenn man alle möglichen Menschen, die nicht irgendwie in Deutschland voll deutsch sind, irgendwie am liebsten aus dem Land raushaben möchte, mit der demografischen Entwicklung, mit den Konservativen in der Regierung, wird dieses Modell zusammenbrechen, da bin ich mir relativ sicher. Aber ich wollte gar nicht so sehr auf die Rente eingehen. Ich finde es nur spannend, dass diese Überbetonung von Freiheit und Liberalismus und irgendwie diese angebliche Freiheit, die darin steckt, jetzt also dazu führt, dass ich dazu gezwungen werde, dass irgendwie in irgendwelche Firmen investiert wird. Also ich frage mich auch, worein denn? Also Heckler und Koch oder was? Oder gibt es da dann irgendwie ethische Grundsätze, wo dann nicht investiert wird, um die Rente zu sichern? Oder können wir uns dann, kann ich mich dann freuen, dass ich doch noch ein bisschen Geld mit 70 bekomme, wenn doch nur so viele Kriege wie möglich im globalen Süden angefangen werden? Also ich finde es irgendwie scheiße, sag ich, wie es ist. Da kriege ich lieber keine Rente. Aber es lässt sich auch leicht sagen mit 25. In jedem Fall finde ich den Aspekt, auf den ich nochmal zurückkommen wollte, das war jetzt wirklich nur eine kurze Randnotiz, weil ich auch das noch nicht so komplett durchdrungen hatte bei The Hits, wie das jetzt aussieht mit diesem neuen Rentenpaket. Was ich spannend fand, war, was du vorhin gesagt hattest über Vernunft eben, weil ich das wirklich ein interessantes Thema finde, was mich immer wieder beschäftigt. Also die Frage ist ja dann wirklich auch, ich will jetzt gar nicht zu philosophisch werden, aber was ist denn Vernunft überhaupt? Und das ist ein Begriff, mit dem ich fast am allermeisten struggle in der gesamten Philosophie. Ich finde Vernunft einen wahnsinnig komplizierten Begriff und tue mir auch echt schwer, mir darunter was Konkretes vorzustellen. Ist natürlich auch unfassbar abstrakt, aber auch so in der philosophischen Auseinandersetzung bin ich da immer wieder am strugglen. Und gerade wo du meintest, dass es halt eben auch von der Konservativen, von der Rechten eine Form von Einblick in Strukturen, rationale Reflexion und so gibt, da würde ich dir völlig zustimmen, finde aber eben auch da wieder interessant auf den Umgang von zum Beispiel Rechten bis hin zu Faschisten mit Vernunft und Rationalität zu blicken, weil ich finde, es gab ja sogar im Faschismus und in Nazi-Deutschland Philosophen wie zum Beispiel Carl Schmitt oder auch Martin Heidegger, die kann man jetzt auch wieder viel drüber diskutieren, wie faschistisch war deren Philosophie, aber auf jeden Fall haben sie, als die Nazis regiert haben, waren sie in der NSDAP, haben sich zum Faschismus bekannt und ihre Philosophie auch für den Faschismus auf jeden Fall nutzbar gemacht. Ich würde sagen, die war auch irgendwie schon inhärent ziemlich faschistisch, aber den Diskurs will ich gerade gar nicht eingehen. In jedem Fall haben die sehr rationale Überlegungen gemacht über die Welt, über bestimmte Strukturen und die eben dem Faschismus aber auch nutzbar gemacht. Also eine total perverse, widerwärtige Ideologie, die eigentlich total menschenverachtend ist, die einer reflexiv ethischen Überlegungen eigentlich radikal zuwidergeht, haben sie mit sehr vernünftig wirkenden Analysen untermauert. Und da frage ich mich dann eben auch, wie weit geht dieser Aspekt der Vernunft, bis wann nennen wir etwas Vernunft, nur weil es bestimmte Strukturen adressiert und reflektiert, spielt da auch die Dimension von Ethik überhaupt gar keine Rolle. Also ich bin auch jemand, der so Ethik und Moralphilosophie erstmal ein bisschen skeptisch gegenübersteht, aber es sind auf jeden Fall Dinge, die ich mich frage, oder was denkst du darüber?
Also Vernunft ist dann ein sehr zweifelhafter Begriff, wenn er zweckgebunden eingesetzt wird. Gell? Allerdings ist auch schwer vorstellbar, diese Begrifflichkeit zu nutzen, ohne sie an einen bestimmten Zweck zu binden. Ich meine, man könnte jetzt vielleicht sagen, wenn man auf den Planeten geschissen wurde, dann ist auch vernünftig, für sich das Maximale rauszuholen. Man hat, was weiß ich, nur die 100 Jahre, und wenn dann das Leben schon stattfindet, dann alles zu mir. So könnte man vielleicht auch als eine Form von Vernunft ansehen. Ja? Was soll ich mich 100 Jahre geißeln und fertig machen? Ja? Also ich kann nur von meinem Vernunftsbegriff sprechen. Das, was du jetzt von Schmitt und Heidegger ansprichst, die hatten ja tatsächlich so eine Vernunftidee, dass es eine Form von Führung braucht. dass quasi in Anbetracht der Weimarer Republik, der Wirtschaftsschwäche, Wirtschaftskrise, Weltwirtschaftskrise, dass es einfach eine Führung braucht, die uns ins Licht führt. Als sie gesehen haben, vor allem Heidegger, in welchen Abgrund das führt, gab es ja auch eine Distanzierung davon. Aber ich denke, das kann einem relativ schnell passieren, irgendwas für vernünftig zu halten, was aus unsagbaren Zuständen herausführt. Ja. Und so sehe ich das tatsächlich auch. Ich würde den Begriff Vernunft für mich gebrauchen, wenn wir quasi so handeln, jetzt vielleicht etwas pathetisch gesagt, dass wir die Schöpfung in dem Sinne wahren, als dass wir uns nicht unseren Ast absägen, auf dem wir sitzen. Dass wir quasi eine Politik machen, die auch zukünftigen Generationen ein lebenswertes Leben ermöglicht. Ja? Wenn wir unseren Kindern und Kindeskindern das Leben auf diesem Planeten nicht durch allzu hedonistisches Handeln erschweren. Ja? Das ist für mich vernünftig.
Ja, also ich finde auch, dass das definitiv vernünftig ist. Aber ich finde, das zahlt ja auch so ein bisschen, also scheint mir auch natürlich ein Vernunftsbegriff jetzt zu sein, der sehr auch aus der Auseinandersetzung mit Klimawandel und gerade bestehenden Krisen erwächst,
womit ich überhaupt kein Problem habe. Und der uns halt auch aus einem Dilemma rausführt, ja, in das wir uns reingeschafft haben. Gell? So wird ja dieser Vernunftsbegriff irgendwie doch immer verwandt. Gell?
Ja. Und ich finde das aber auch wirklich spannend, weil ich habe kein Problem damit, aber für mich ist eigentlich so ein Vernunftsbegriff, der sich auch aus der konkreten sozialen Situation und den konkreten Krisenlagen ergibt, mir viel sympathischer als so ein total allgemein formulierter Vernunftbegriff, weil was ja auch eine Ableitung jetzt aus der Reflexion darüber sein kann, ob quasi auch faschistoide Ideologien oder auch rechte quasi auf den Vernunftbegriff, also ob wir das auch vernünftig nennen können, nur weil es halt eine bestimmte Argumentationsstruktur oder eine bestimmte Reflexion auf gesellschaftliche Strukturen hin beinhaltet, können ja entweder folgen, dass wir anhand anderer Mechanismen, anhand anderer Kennwerte sagen, das ist eigentlich nicht vernünftig, auch wenn es bestimmte Strukturen adressiert, so wie zum Beispiel dieses Nachhaltigkeitsargument, das Argument von irgendwie, also ethische Argumente. Kant hat ja auch die theoretische mit der praktischen Vernunft ganz eng zusammengedacht und hat gesagt, quasi es ist nicht vernünftig, wenn man nicht dem kategorischen Imperativ folgt, nicht bestimmten moralischen Werten und Normen folgt. So kann man argumentieren. Oder man muss halt den Vernunftbegriff radikal abschwächen und sagen, Vernunft ist jetzt an sich auch nicht zwingend ein hoher Wert für sich. Und ich denke, ich würde mich vielleicht irgendwo dazwischen einordnen, wobei man schon auch sagen muss, dass ich finde, dass es auch wichtig ist zu betonen, dass dieser rechte Anklang davon eben doch sehr zweckgebunden ist und im Endeffekt auch in eine totale Unvernunft und eine totale Irrationalität umschlägt. Also die faschistische Ideologie so ganz in sich durchdrungen, ist ja auch wahnsinnig widersprüchlich und alle letzten Fragen, auf die man da im Endeffekt kommt, werden ja nicht durch vernünftige Argumentation oder Reflexion beantwortet und auch so Rassentheorie oder so ist ja wirklich fernab jeder Vernunft. Aber es ist trotzdem spannend, wie geschlossen diese Systeme doch sind und wie rational sie erstmal dann auch damals daherkamen und auch heute wieder daherkommen an vielen Stellen. Also ich finde, das ist schon sehr gefährlich. Und verweist uns auch auf einen Punkt, den wir jetzt nicht mehr ganz entfalten können, aber es ist ein Faden, den wir auch immer wieder aufgreifen können vielleicht, weil das was war, was du auch angesprochen hast, dass du es diskutieren möchtest mit dem Liberalismus, weil ich das höchst spannend finde, mich gerade auch in Anbetracht der Reflexion, die wir hier hatten, mit dem Liberalismus auseinanderzusetzen, als eben einer unheimlich wirkmächtigen Philosophie in unserer Zeit, vielleicht der leitenden Philosophie unserer Epoche.
Eine Ideologie, ne?
Ja. Kann man sagen. Ja, auf jeden Fall. Die eben so ein bisschen die Grundlage der Welt darstellt, in der wir leben, würde ich sagen. Und auf deren Grundlage dann eben auch sowas wie der Faschismus keimte, andererseits auch sowas wie der Sozialismus keimt. Also in der Welt, die vom Liberalismus geprägt ist, entstehen irgendwie auch verschiedene andere Ideologien, verschiedene andere Philosophien. Und das finde ich eben auch spannend, wie das zum Beispiel auch mit dem Vernunftbegriff oder generell mit der Philosophie des Liberalismus zusammenhängt, die nämlich eben ja eigentlich das so normalisiert hat, den Vernunftbegriff, so wie viele andere Begriffe, auch eben sehr universell zu setzen. Also zu sagen, es gibt Vernunft, die sieht so und so aus und jeder Mensch hat das Vermögen, darauf zuzugreifen und das ist quasi etwas, was dem Menschen vielleicht auch per se zukommt als vernunftbegabtes Wesen. Und so, finde ich, geht der Liberalismus ja mit vielen Dingen um. Also auch die Menschenrechte dann im Endeffekt sind etwas, was dem Menschen irgendwie per se zukommt. Die Gesellschaftsform des Kapitalismus wurde, finde ich, von liberalen Theoretikern immer wieder so argumentiert, dass sie dem Menschen quasi per se zukommt und irgendwie für den Menschen die richtige Form ist und so. Und das sind eben Argumentationsstrukturen, mit denen ich mir dann schwierig tue, wenn das so universell gesetzt wird, wogegen ich halt es eigentlich gut finde, auch den Vernunftbegriff als etwas zu denken, was irgendwie sehr abhängig ist von der Gesellschaft, die ihn schöpft und schon auch was damit zu tun hat, sich dessen bewusst zu sein, dass man die Gesellschaft selbst schöpft und darüber zu reflektieren. Das finde ich auch einen sehr wichtigen Aspekt von meinem Vernunftbegriff jetzt, dass man eben die Welt nicht als eine Gemachte ansieht, sondern sich dessen bewusst ist, dass man sie selbst mitprägt als Menschheit. Weil das eben auch was ist, wo ich das Gefühl habe, dass dieser Punkt, den wir von Anfang benannt hatten, dass Menschen irgendwie nur quasi auf Geld aus sind oder nur von ihrer konkreten persönlichen Lage schauen, irgendwie, wie kann ich jetzt hier am besten bei rumkommen oder wie kann ich irgendwie damit umgehen, dass ich jetzt weniger Geld in der Tasche habe. Ich finde, das ist auch ein Resultat dessen, dass viele Menschen einfach das, was sie gerade haben oder die Lebenssituation, in der sie waren, einfach als total gegeben setzen und auch als total gegeben setzen, dass sie ein Recht darauf haben, dass alles quasi, was sie an Wohlstand oder an Lebensrealität so haben, dass das genauso ist und genauso bleibt. Und da ist für mich dann eben oft sehr wenig Reflexionsvermögen für die gesellschaftlichen Verhältnisse allgemein da und für bestimmte Veränderungsprozesse auch. Was, finde ich, aus so einem liberalen, schon auch aus so einer liberalen Haltung kommt, dass die Welt nun mal so ist, wie sie ist und einem universell bestimmte Dinge zukommen.
Ja, das war aber jetzt ein schöner Abriss, gell? Schönes Themenhobbing, gell? Das sind allesamt Aspekte, die meines Erachtens halt verdienen, ausgebreitet zu werden und sich intensiver damit zu beschäftigen.
Ja, definitiv. Aber, es ist sehr heiß. Ich habe einfach mal meinem Hirn freien Lauf gelassen.
Ich meine, so Liberalismus würde ich ja tatsächlich auch gern aufgreifen und intensiver besprechen. Der Aspekt der Vernunft und des Liberalismus, also ich will nur kurz auf den Liberalismus eingehen, dass das Thema ist, dass der Liberalismus eigentlich eine emanzipative Bewegung war, wenn wir sehen, woher wir kommen. Wir kommen eigentlich von einem Kollektiv von klar abgegrenzten Klassen, von einem Feudalsystem in dem nur einer bestimmten Klasse eine Form von Individualität zugebilligt wurde. Und der Liberalismus, der eigentlich Freiheit für das Individuum bedeutet, war tatsächlich auch zu Beginn eine emanzipative Bewegung. Aber wenn im Zuge des Liberalismus es dazu führt, dass das Individuum als absolut gesetzt wird, dann ist es natürlich schwer, sich als Teil von etwas zu empfinden, worin mit Sicherheit auch der Abgrund liegt, der liberalen Idee. Und sich damit zu beschäftigen, halte ich für wesentlich, weil das ein Aspekt unserer Zeit ist. Und wenn man jetzt dein Begriff von Vernunft, der innerhalb von gesetzten Normen wirkt und da dann quasi zu schauen, wie schaut die beste Handlungsoption aus. Da gibt es ja schon auch den Aspekt der Vernunft, der hinter der Norm liegt, der sich vielleicht an sowas ausrichtet wie unseren menschlichen Bedürfnissen. Das ist quasi so ein Sekundäraspekt. Ja. Primär, es sind unsere Bedürfnisse gesetzt und die Vernunft ist erstmal nicht gesetzt, sondern die Vernunft richtet sich nach den Bedürfnissen. Und da wird es halt auch relativ diffus, ja? Weil da spielt ja natürlich auch der Liberalismus mit ein. Sprich, dass ich jetzt satt werde, so zu handeln, dass ich satt werde, ist für mich als Individuum vernünftig. Dafür zu sorgen, dass meine Sippe das meiste von allem hat, das ist dann vielleicht unter so einem Aspekt des Überlebens der Sippe vernünftig, aber es dadurch halt auch oder Ressourcen anzuhäufen, die mehr sind als Not tut und sie damit anderen vorzuenthalten. Das geht dann wieder gegen die Bedürfnisse anderer. Also wo ist da die Grenze von Vernunft? Das wird halt einfach sehr diffus.
Ja.
So, das Spannungsfeld sind quasi die individuellen, die libertären Bedürfnisse und die Bedürfnisse des Kollektivs, die sozialen Bedürfnisse. Ja. Und da kann man wahrscheinlich auf jeden Aspekt kann man Vernunft anwenden. Aber man wird, glaube ich, auch, wenn man jeden Aspekt für sich getrennt versucht, der Vernunft gemäß zu durchdringen und bis zum Ende zu denken, immer in Widersprüchen landen.
Ja, definitiv.
Vernunft ist kein widerspruchsfreier Begriff.
Darum finde ich, ist es das Vernünftige auch eher, die Widersprüche auszutragen und zu reflektieren und nicht halt eben Vernunft so in den Himmel festzusetzen als absolute Kategorie und dann über alles drüber zu ziehen. Und ich finde deine Analyse in Bezug auf den Liberalismus total wichtig und fände es dann eben auch spannend, das mal zu diskutieren, weil ich gerade auch da wieder den Generationenaspekt spannend finde, weil ich das Gefühl habe, dass dieser Zusammenbruch der, also würde ich schon so bezeichnen, der gesellschaftlichen Welt und Normalität, in der wir leben oder in der zum Beispiel auch Nachkriegsdeutschland und die vergangenen Jahrhunderte eigentlich fast schon so die Welt erklärt haben und dieses Weltbild, dass wir da ja auch im Generationenbild an unterschiedlichen Stellen stehen und ich glaube auch daraus ein unterschiedlicher Bezug zum Liberalismus vielleicht erwächst. Finde ich zumindest interessant zu diskutieren.
Absolut.
Und finde ich auch total spannende Gedanken einfach allgemein von dir gerade in Bezug auf das Thema Vernunft, weil ich das auf jeden Fall auch so sehe. Und dann eben auch wieder die Frage kommt, inwiefern ist der Vernunftbegriff auch mit, also ich muss da jetzt auch an negative und positive Freiheit denken. Also dieser Gedanke quasi, ich häufe einfach meinen Besitzern und ich will machen können, was ich will und so. Das ist ja eher negative Freiheit im Sinne von der Abwesenheit von äußerem Zwang und so einer Form von freien Selbstentfaltung ohne die Einwirkung anderer. Und dann gibt es, und das ist, finde ich, was, worauf der Liberalismus einfach sehr radikal fokussiert ist und was, wie du schon richtig benennst, auf jeden Fall ein emanzipatorisches Moment war. Aber für mich gehört eben sowohl in Vernunft als auch in Freiheit, ich würde das da schon zusammendenken, auch das Moment positiver Freiheit im Sinne von nicht nur, wie kann ich meine Bedürfnisse ausleben, wie ich sie nun mal gerade habe, ohne dass mir da jemand reingrätscht, sondern auch, wie kann ich teilhaben an der Schöpfung meiner Bedürfnisse, wie kann ich teilhaben an der Art und Weise, wie überhaupt Bedürfnisse befriedigt werden in unserer Gesellschaft. All solche Aspekte, und die zählen für mich eben schon in Vernunft ein, womit ich dann den Vernunftbegriff doch auch wieder auf eine bestimmte politische Agenda schon auch zuschneide und dafür wirksam mache, was man durchaus auch kontrovers diskutieren kann. Aber genau, fällt dann eben zu meinem Aspekt, dass ich Vernunft als eine gesellschaftliche Schöpfung betrachte, die eben immer wieder auch inhärent kritisch vorgeht und sich eben dessen bewusst ist, dass wir unsere Verhältnisse selber schöpfen. Und das steht so einem liberalen Vernunftbegriff, würde ich sagen, schon relativ gegenüber. Aber das war jetzt natürlich eher mehr so ein Reindippen und so ein Input. Gerade bei dem Wetter finde ich es auch wirklich schwer, das alles so komplett konkret zu machen.
Ja,
aber ich finde es auf jeden Fall ein spannendes Thema, dem es sich zu widmen gilt. Und das ist doch jetzt gar nicht so schlecht, mal ein bisschen was dazu gesagt zu haben.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, was ich noch dazu sagen möchte, ist, dieser Aspekt der radikalen Selbstentfaltung ist halt nach meiner Philosophie ein Irrweg.
Also für mich ist
weil, diese radikale Selbstentfaltung beinhaltet ja ein versachlichtes Glück. Quasi mit mir Mittel anzueignen, mit denen ich mir dann quasi, wo sind sie jetzt alle auf die Straße gegangen? Weil, weil die Trump-Frau gedacht hat, wir nehmen die Insel und machen da ein tolles Ressort.
In Albanien?
Ich glaube, es ist Albanien, ja, aber ich weiß auch nicht genau. Das hat mir
auf jeden Fall im Balkan.
Die Hitze aus dem Hirn versenkt, ja. Na, und zu denken, in sowas liegt ein Glück, das halte ich für einen Irrweg. Das ist für mich was Flüchtiges, was tatsächlich in die Freiheitsrechte anderer eingreift, massiv eingreift und eine relativ geringe Halbwertszeit hat. Ich bin der Überzeugung, dass es vernünftig ist, um den Begriff jetzt mal zu benutzen, tatsächlich darüber nachzudenken oder sich gewiss zu sein, dass wir Herdenwesen sind und dass ein Glück, ein zufriedenes Leben nur daraus geschöpft werden kann, dass wir uns verbunden fühlen. Und zu sagen, ich entsage dieser Verbundenheit, diese Verbundenheit geht her mit komplexen Themen, mit Problemen, mit Empathie, mit Einfühlungsvermögen, das finde ich alles total anstrengend. Da konzentriere ich mich doch lieber auf Macht und Geld. Das kann man machen, aber das führt zu nichts.
Stimme ich natürlich vollkommen zu. Wobei ja die Liberalen auch wieder sagen würden, ihnen geht es ja nicht um Macht und Geld, sondern um andere Sachen. Aber
und natürlich wollen sie auch eine Familie haben und genau. Was weiß ich was. Und diese Werte sind da mit drin. Ja.
Aber also ich stimme deiner Analyse ja vollkommen zu. Und ich muss ja sagen, für mich ist das fast schon so philosophisch gesehen der Hauptgegner. Also es ist für mich eigentlich ein absolut zentrales Feindbild, die liberale Philosophie oder zumindest die Auswüchse, wie sie in unserer Gesellschaft da sind. Ich sehe natürlich den emanzipatorischen Moment im Vergleich zu anderen Dingen und ich sehe auch Gefahren des antiliberalen Denkens und so eines Widerstandes gegen die liberale Philosophie. Denn im Endeffekt ist ja auch der Faschismus und auch der Realsozialismus einfach auf eine
zutiefst antiliberale Art und Weise. Die jetzt von der AfD ausgeht, ja. Und so, das ist eine antiliberale Bewegung. Und das ist was, was diese Bewegung auch besonders macht. Man kann eigentlich sagen, dass das gesamte, sogar inklusive der Linken, das gesamte andere politische Spektrum richtet sich nach der Freiheit des Individuums aus. Es gibt zwar Handlungsanweisungen, wie wir als Individuen so agieren können, dass wir andere möglichst wenig übervorteilen, das wäre linke Politik, oder dass wir die Freiheit haben, zu möglichst viel Macht und Reichtum zu kommen, das ist dann vielleicht eher die rechte Politik, aber dem liegt alles so ein liberaler Geist inne. Während so faschistische oder extrem rechte Bewegungen, die sind eigentlich antiliberal. Die nehmen quasi diese individuellen Rechte, diese Vergöttlichung des Selbst, wird ersetzt, schon auch durch eine Form von Vergöttlichung, die sich aber immer in so einer Führerfigur findet. Und der Rest ist das Kollektiv, das sich eine Idee unterordnet und auch einordnet. Und das mag für einen liberal denkenden Menschen auch der Abgrund sein, aber es hat offensichtlich für viele Menschen auch eine totale Attraktion.
Also ich finde das einen wichtigen Aspekt, finde es aber auch relevant dazu zu betonen, dass ja nicht jede Philosophie, die dann liberale Philosophie kritisiert, eben in diese Form von Totalitarismus abgleiten muss oder das inhärent hat, finde ich. Kann man darüber diskutieren.
Ich weiß, weil Leute, die sehen das anders. Du argumentierst ja schon auch für das Kollektiv, aber da liegen halt auch Abgründe drin. Gell?
Ja.
Wie du schon sagst, in dem Antiliberalen gilt es auch, achtsam zu sein.
Auf jeden Fall. Aber ich wäre natürlich halt nicht für das Kollektiv, was unter einer Idee sich subsumiert und was sich eben von Vernunft und dieser Reflexion dann völlig verabschiedet und was irgendwie von einem Führer oder einer Ideologie geleitet wird, sondern ich wäre ja eben für ein Kollektiv, was diese positive Freiheit verwirklicht und was sich selbst schöpft, was quasi diesen Gedanken der Freiheit, in dem der Liberalismus vielleicht auch mal emanzipatorisch war, wirklich verwirklicht und radikalisiert. Also ich bin ja nicht dafür, dass man Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit, diese liberalen Prinzipien, die in der Politik wirksam geworden sind, dass man das abschafft. Ich bin dafür, dass man eine Praxis schöpft, die das mal wirklich verwirklicht. Also die diese liberalen Freiheiten, die bei uns eben sehr negativ verbleiben, in einem positiven gesellschaftlichen Sinne umsetzt. Aber das, jetzt sind wir ja schon wieder voll in der Diskussion drin, obwohl wir eigentlich am Ende der Episode angekommen sind.
Ist aber total spannend. Ist total spannend. Ja. Und deswegen würde ich tatsächlich sagen, lass uns das direkt in der nächsten Folge aufgreifen.
Ja.
Weil das ist ein sehr zentrales Thema, zumal wir uns halt der Ideologie des Faschismus, des Sozialismus, des Kapitalismus eigentlich schon oft zugewandt haben, aber dezidiert den Liberalismus noch nicht durchdrungen miteinander diskutiert haben. Gell?
Und und das mein Punkt war ja, den schließe ich einfach noch kurz ab, das ist ja für mich tatsächlich so einer der Haupt. Ich denke, es hat auch einfach mit meiner Sozialisierung und mit der Zeit zu tun, in der ich aufwachse, aber für mich einer der Hauptgegner ist, wo ich halt eben auch sagen würde, mir ist auch die Linke noch zu liberal. Insofern ich eben natürlich als politischen Hauptgegner sowas wie den Faschismus klar setze, ich aber den Faschismus als ein zutiefst widersprüchliche oder die Philosophien, die daran hängen, als zutiefst widersprüchlich und wahnsinnig erkenne, wohingegen der Liberalismus ja schon eine relativ geschlossene Philosophie ist, auf deren Grund meines Erachtens aber eben die Verhältnisse erwachsen, die ich so kritisiere, ist das für mich schon ein sehr zentraler Gegner und die Auseinandersetzung darum natürlich höchst spannend, worin eben in der Gegnerschaft dazu auch Gefahren liegen und allgemein finde ich das alles sehr interessant und noch ganz kurz zu der AfD und der neuen Rechten finde ich spannend zu sagen, dass die sich doch ja aber sehr liberalen Rhetoriken bedienen. Ich gehe da definitiv mit, dass es eine antiliberale Bewegung ist, aber im Gegensatz zum klassischen Faschismus oder zum Nationalsozialismus, der ja ganz dezidiert das Führerprinzip hochgehalten hat, gegen die Liberalen argumentiert hat, auch philosophisch konsistent am Anfang gegen Liberale argumentiert hat, auch auf eine, also natürlich stimme ich dem nicht zu, aber es hatte irgendwie eine philosophische Haltung. Während heutzutage, finde ich, die AfD ja auch immer wieder mit persönlichen Freiheitsrechten argumentiert und sogar halt vermeintlich Linke oder mal Linksliberale, die so ein bisschen im Esoterik-Spektrum verloren gegangen sind, ja damit auch abschöpft mit so einer Betonung von Freiheit. Das hat man ja auch während Corona gesehen, dass da die AfD auch viel gewonnen hat mit so einer vermeintlichen Betonung von liberalen Werten eigentlich. Also ich finde, bei der AfD ist es auch gar nicht so einfach, weil sich da eigentlich einer total liberalen Rhetorik bedient wird, um eine radikal antiliberale Politik zu machen.
Das stimmt.
Und das spricht, finde ich, auch Bände über den ideologischen Verblendungszusammenhang, in dem wir gerade leben.
Ja. Könnten wir jetzt auch schon wieder weitermachen. Ja, aber in der Tat, ja. Gut, dann lass uns die Folge doch hier mal abschließen. Ich glaube, wir haben so relativ viele offene Fäden. Ein paar Sachen haben wir ja schon auch ein bisschen intensiver besprochen. Auf jeden Fall können wir da locker den Faden aufgreifen und weitermachen, gell?
So machen wir das.
Alles klar, dann bis dann, gell?
Ja, ciao.
Es geht bei der Autonomie nicht darum, sich ein für alle Mal ein Gesetz zu geben, das in einer unveränderlichen Vernunft aufzufinden wäre, sondern darum, Fragen nach dem Gesetz und seinen Grundlagen zu stellen und sich durch dieses Fragenstellen nicht selbst zu hypnotisieren, sondern zu tun und zu instituieren, also auch zu sagen. Autonomie ist das reflexive Handeln einer Vernunft, die sich in einer endlosen Bewegung als zugleich individuelle und gesellschaftliche erzeugt. Cornelius Castoriadis.